liebe Stargate-Fans, wir sind wieder vom Podcast Sternentor. Und mit dabei ist natürlich auch Thomas. Hallo Thomas.
Hallo. Oder auch nicht, wir haben das mit dem Bauchreden ja immer noch nicht geklärt, ne?
Das wird ein Mysterium bleiben, das müssen die Wissenschaftler ja dann später klären, genau. Und auch live zugeschaltet zu uns ist wieder Stevie. Hi Stevie, schön, dass du wieder da bist.
Hi.
Wie ist das Befinden bei euch allen? Alles Roger, mehr oder weniger? Ja, sehr gut. Ich war jetzt 2 Stunden nachts in München gestrandet, weil mein Zug ausfiel. War wieder sehr gut und in München ist gerade irgendwie am Hauptbahnhof Riesenbaustelle und da kann man sich auch nirgendwo reinsetzen. Also es war recht, recht frisch, um es mal so zu sagen. Naja, aber immerhin überlebt.
Ja, für diesen kannst du da rein.
Ja, aber
in Frankfurt, ja, ne, das kennst du ja auch, da kommst du ja nachts nur mit dem Ticket rein. Ne? Wenn du keins hast oder keinen Zug nehmen musst oder so, dann kommst du da nachts
überhaupt nicht rein. In Frankfurt, die sperren auch, ich glaube, der Haupteingang wird ich weiß nicht die Uhrzeit, aber ne, abgesperrt, da kommst du nur so über die Seitenarme, wenn du dich da auskennst. Ja, das stimmt. Ja. Aber na gut, das ist die Deutsche Bahn, wie wir sie schätzen und lieben. Ja, Feedback. Ist jetzt nichts bei mir aufgeploppt. Deshalb können wir ja gleich zum Titel der Folge kommen, der nicht überraschend ist. Thomas, wie heißt denn das Ding jetzt im Original?
Children of the Gods.
Was?
Ja, du wolltest doch eine Überraschung. Nein, das ist Siege Part
2. Hast du geschafft, ja. Im Deutschen natürlich die Belagerung Teil 2. Es gibt wieder 2 Sprachvarianten, die mehr oder weniger ein bisschen abgeändert sind. Das sind die Japaner, die jetzt irgendwie immer erwähnt werden. Blockade Teil 2, ja, klingt eher wie so Kuba-Krise. Und bei den, nee, die Russen waren das, Entschuldigung. Okay, da wird zumindest Kuba-Krise ja passen. Und bei den Japanern so rum war es übersetzt drohende Krise, letzter Teil. Ist vielleicht in Japan der 3. Teil nie erschienen oder er heißt dann anders oder wird nicht als 3 Teile da gesehen. Schreibt uns, liebe japanischen Zuhörerinnen und Zuhörer, das kann ja alles sein, dass in verschiedenen Sprachvarianten bestimmte Folgen immer ein bisschen anders auch gerankt werden oder manchmal auch anders gezählt, je nachdem, wie man Pilotfilme zählt und so.
Und in einer völlig falschen Reihenfolge, aber das haben wir bei einem 2- oder 3-Teiler bis jetzt noch nicht gehabt.
Nee, stimmt, das hat man nicht, aber es sind ja noch ein paar Staffeln und ja, wer weiß, was da noch so kommt. Was auf jeden Fall auf uns zukommt, ist, dass das auch irgendwer geschrieben haben muss. Damals gab es noch keine AI-KI, die das irgendwie mehr oder weniger bewerkstelligen konnte. Deshalb haben sich Joseph Malozzi und Paul Moody hinreißen lassen, das klingt so negativ, das zu tun.
Ja. Wobei das ja natürlich interessant ist, weil die letzte Folge wurde von den beiden nicht geschrieben. Ne? Also das ist auch wieder so zusammengestückelt.
Regie ist Martin Wood, der ist ja für uns auch kein Unbekannter. Wir kommen zu den Ausstrahlungen. Original-Erstausstrahlung war am 3.8.2005 und Deutschland-Premiere dann am 29.06.2006. Ist laut Stargate.de.
Da siehst du, da unterscheidet sich bei IMDb jetzt diesmal doch.
Okay.
Weil hier steht 22.06., als wäre es eine Doppelfolge gewesen, die am selben Tag gelaufen ist.
Das ist halt immer schwierig zu überprüfen, aber ihr könnt uns gerne
müssen die Zeitmaschine mal für sowas einsetzen, nicht hier, um immer live sonntags aufzunehmen.
Quote finde ich jetzt recht wenig irgendwie, mit 0,67 Millionen und 5,6% Sendeanteil. Aber ja. Thomas, wie geht's denn los? Also eigentlich gibt's ja erstmal so ein Was bisher geschah. Ich denke, das können wir eigentlich wieder skippen, weil...
Genau,
ja,
ist im Transcript auch nicht drin. Ne? Also ich weiß, ist im Deutschen aber auch so, ja? Also nicht
Im Deutschen ist es drin, Variante. Ja, genau, aber braucht man ja nicht.
Ja, okay. Das übliche Previously On und wir starten dann die wirkliche Folge im atlantischen Kontrollraum. McKay kommt da rein und wir und Shepard sind schon da. Ja, also wir begrüßen ihn zurück und... ja, so auf dem Weg, er erkundigt sich, wie denn der Stand der Dinge ist. Ne? Und man berichtet ihm, dass die Hive-Schiffe jetzt wieder unterwegs wären aber langsamer. Ja, Shepard sagt dann auch, ne, wir haben ja wohl was zum Nachdenken gegeben oder so. Ja, ne, Elisabeth sagt dann aber auch, so auf dem Weg macht ja keinen Unterschied, ob die jetzt in 2 Tagen oder in 2 Wochen oder in 2 Stunden da sind. Ne? Wir haben keine weiteren Optionen mehr. Wir können hier auch überhaupt keinen Kampf aufnehmen, ne? Dafür sind wir zu wenig. Ne? Also außer jetzt hätte irgendjemand anderes noch eine Idee, dann kommt Ford da rein und sagt hier von wegen, wir haben schon Leute zusammengesammelt, ne? Wir können jetzt mit der Evakuierung beginnen. Weir bestätigt das. Dann gehen Weir und Shepard an 2 Laptops und machen dann die Self-Destruct fertig. schalten da scharf, ne? Man hört den üblichen Alarmmechanismus. Interessanterweise sagt Liz hier noch zu einem der Techniker, die da rumstehen, so von wegen, hier ladet noch den Virus in den Mainframe. Das war doch eigentlich so geplant, dass das Teil des Zerstörungsprogrammes sein sollte. Also, ne, sobald du
Stimmt,
den Dings anschaltest,
ja.
hätte ich so verstanden, ne, dann
Hätte
geht
ich
das auch direkt
auch
los. Aber
gedacht.
das hat man scheinbar in der Kürze der Zeit wohl nicht hingekriegt, das da irgendwie anzuschließen. Das muss jetzt ein Techniker selber machen. McKay will auf jeden Fall anwählen, die Alpha-Site, die Evac-Site. Und ja, aber er hält da mittendrin inne, weil das Stargate angewählt wird. Und ja, das gibt er dann auch zum Besten. Und das Wurmloch geht auf und man kriegt sogar einen IDC-Code. Und ja, Shepard neugierig ist. Ja, ne? Wer ist es denn? Wer ist es denn? Und McKay guckt auf die Anzeige und kann es selber wohl kaum glauben, weil er sagt, es ist Stargate Command. Liz kann das auch nicht glauben. So, hier, bist du dir da sicher? Und er bestätigt das. Und dann, ja, wird befohlen, das Schild herunterzulassen. Wir sehen dann ein paar Sekunden später unten den Gate-Raum. Ein Colonel Everett kommt da durch mit haufenweise SG-Personal, also Militärpersonal. Der Everett wird gespielt von Clayton Langley. Einmal Mord ist ihr Hobby, einmal DS9. Ein weiteres Mal taucht er in SG-1 auf, in seiner nächsten Folge. Insgesamt 106 Rollen, aber der Rest davon sagte mir so überhaupt
Mir kam
nichts.
das Gesicht auch irgendwie gar nicht bekannt vor, so richtig. Ja.
Ja, am witzigsten ist, man sieht ja dann, wie die Container dann da durchgeschoben werden, ne, auf Rollen und ähnliche Geschichten. Am witzigsten ist, da versucht dann einer, das ist halt ein Schnittfehler, also ein Filmfehler. Du siehst halt, wie einer der Leute auf der Rampe jemanden einweist, der gerade dieses Ding da durchschiebt. Aber der Typ ist noch auf der anderen Seite vom Gate. Also man sieht nur die erste Hälfte von dieser Palette, die da durchkommt. Und der
Okay.
wedelt dann und will den einweisen,
Ja,
obwohl er von der anderen
sehr
Seite
gut.
vom Gate natürlich überhaupt nicht sieht. Aber gedreht hast du das natürlich, nur das Gate ist dann eingefügt, das steht halt auf der anderen Seite von diesem Bums und den weist er dann da ein, obwohl das halt völliger Blödsinn ist. Ja, Everett stellt sich dann Dr. Weir auch vor, ne? Colonel Dylan Everett, United States Marine Corps und ja, hier O'Neill sendet Grüße und hast dich hier toll geschlagen und ja, wirst aber jetzt abgelöst und Shepard, hier, wir wollten gerade evakuieren und ja, Everett ist dann so hier ohne zu kämpfen und Shepard bestätigt das. Weir sagt, ne, das waren meine Befehle. Nee, sagt Everett, das ist jetzt abgeblasen. So von wegen, hier, ihr habt die Self-Destruct-Device angemacht. Ja, dann bitte einmal abschalten. Liz ist sich da, also Liz ist da irgendwie völlig überrumpelt. Und versucht das irgendwie nochmal aufzuklären, sagt, ne, also du verstehst doch hier die Situation überhaupt nicht. Ja, ne, er sagt dann, ja, die drei Wraith-Schiffe, die hier ankommen, so von wegen, ihr habt ganz wenig Ressourcen, um euch selber zu verteidigen, das ist wohl die Zusammenfassung. Und Mecke, ey, du hast unsere Nachricht gekriegt. Ja. Na, aber Liz berichtet dann auch, hey, es sind sogar nur noch zwei Schiffe, ne, wir haben eins zerstört, Everett findet das Knorke. Würde seinen Job wohl etwas leichter machen und Shepard würde dann wissen, nee, was ist denn überhaupt dein Job? Das ist nicht offensichtlich, fragt er dann zurück, Major, ne, wir werden Atlantis verteidigen unter allen Umständen. Darauf kommen wir später nochmal. Das ist auch sehr interessant, dass er das hier sagt und später ist das irgendwie ein bisschen anders. Opening Credits und im Atlantischen Gate Room geht es dann weiter.
Wir folgt den Everett und so Colonel und der holt einen Zettel aus der Tasche. Nach dem Motto hier, das ist der Befehl von General O'Neill. Shepard meint, ja, nichts, dass wir es gegen den Vorschlag hätten, aber wenn Sie den Bericht über die Schiffe gelesen hätten, wüssten Sie, dass wir da kaum was in der Hand haben. Und Everett, ja, ich habe Ihren Bericht bis zum Ende gelesen, Major. Und McKay, ja, Sie haben ein ZBM gefunden. Nur damit kommt man von der Erde hierher. Und Everett, ja, eine Gruppe Archäologen hat es in Ägypten entdeckt. Dieses verdammte Ding lag die ganze Zeit vor unseren Augen. McKay findet es dufte, ne, aber Augenblick mal, wir haben. Könntet ihr das Z also, wie könntet ihr das hier herschaffen, das ZBM? Ihr braucht es ja fürs Wurmloch. Und Everett meint, ja, es wird in diesem Moment zur Daedalus transportiert, unserem neuen Schlachtschiff. Und McKay, aha, das Schwesterschiff der Prometheus. Ich wusste nicht, dass es fertig ist. Everett führt aus, dass es eben mit Hilfe des ZBMs zur Verstärkung des Antriebes innerhalb von 4 Tagen hier jetzt vor Ort sein sollte. Und solange solle man eben hier die Base halten. Shepard, wählen Sie den Pegasus-Alpha-Stützpunkt an. Holen Sie das Militärpersonal zurück. Gleichfalls alle Zivilisten, die zurückkehren, um eben bei der Schadensbegrenzung mithelfen wollen. Die sind da auch zu eingeladen. Genau, geht dann weiter zur Treppe hinauf. Und wenn Sie damit fertig sind, kommen Sie zu mir in den Konferenzraum zur Besprechung unserer taktischen Position. Ja, John rennt dann los und wir möchte mal den Average sprechen. Ja gut, Sie haben das Kommando, aber sollte ich nicht auch bei der Besprechung sein?
Eine Sache, was mir so ein bisschen untergekommen ist, McKay, der dann sagte, ne, fantastisch, ne, aber wie kriegt ihr das ZBM hierher? Es hat überhaupt niemand davon geredet, dass das ZBM daherkommt. Na, also McKay vermutet das einfach so mal aus dem Blauen heraus. Na, also ja, nur die Frage ist eigentlich überflüssig, weil niemand gesagt hat, dass das ZBM auf dem Weg wäre und wie man es denn da hinkriegt und ähnliches. Also hier hat er irgendwie schon antizipiert oder irgendwie so,
Ja,
mehr als
cleveres
eigentlich
Bürschchen.
wissend ist. Ja.
Genau, Everett meint ja, wenn es um irgendwelche andere Aspekte von der Landes geht, dann lade ich Sie da herzlich zu ein, aber wir reden hier von taktischen Positionen. Dreht sich um und will da weitergehen, aber wir unterbrichten ne, nochmal und das verstehe ich, aber okay, gut. Würde bitte jemand diesen Selbstzerstörungsmechanismus mal abschalten, lässt dann erstmal Liz und McKay überrascht zurück und dann geht's im Atlantischen Konferenzraum weiter.
Auf dem Tisch sind Lagepläne von Atlantis ausgebreitet und der Everett meint, dieser Lageplan beruht auf den Informationen, die wir von ihnen haben. Ich nehme an, er ist genau fort bestätigt das. Everett meint, Captain, Plan Alpha 2 ausführen. Der Captain meint, ja, Sir, der Captain dreht seinen Leuten um und Sergeant Alpha 2. Fort meint, darf ich fragen, was genau wird Colonel und Everett meint, wir kommen mit ein paar Railguns. Ursprünglich waren sie für die Prometheus vorgesehen im Austausch für ihre derzeitigen Nahkampfwaffen. Die Dinger liefen eine Aufschlagsgeschwindigkeit von 5-mal auf 250 Meilen, Standardmagazin fast 10.000 Schuss. Fort ist beeindruckt. Shepard meint, Selbstzerstörung wurde abgeschaltet. Everett bedankt sich und fragt, ob er den Alpha-Stützpunkt kontaktiert hat und wir meint, ich habe den Major gebeten zu warten, bis ich die Chance hatte, mit ihnen zu reden. Everett fragt tatsächlich, Shepard meint, ja. Everett daraufhin, Major, wen sieht Alpha-Stützpunkt an? Wir meint, Colonel, Sie sind gerade mal 5 Minuten hier. Ich war für die Person auf dieser Basis in den vergangenen Monaten verantwortlich, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich. Ich werde diese Person keiner Gefahr aussetzen, wenn ich nicht weiß, wie sie diese Stadt verteidigen wollen. Everett meint, ich muss mich vor Ihnen nicht rechtfertigen, Doktor, und verzichte auf Ihre Kooperation. Everett meint, meine könnten Sie vielleicht gebrauchen, Sir. Also bei allem Respekt beantworten Sie bitte Dr. Weirs Frage. Everett fragt, ob es eine Drohung ist. Everett meint, nein. Ich sehe ein, dass Sie eine klare Befehlsstruktur etablieren müssen. Aber wenn Sie Dr. Weir nicht einbeziehen, befremden Sie damit nur die Leute, deren Vertrauen und Respekt sie sich verdient hat. Und damit meine ich jeden hier auf dieser Basis, auch mich. Erwähnt meint tatsächlich, dann sagt er, dass ich sie setzen soll. Wenn ich schließlich vom Torraum und alle nehmen Platz auf dem Tisch und beginnen dann mit der Besprechung und McKay meint, dass er eigentlich auch dabei sein sollte, weil er der führende Experte über die Verteidigungsmöglichkeit von Atlantis ist. Salenga meint, sie wissen, wie das ist, wenn das Militär kommt, stehen die Wissenschaftler im Abseits. McKay meint, bis sie uns brauchen. Salenga meint, sie glauben nicht, dass sie uns brauchen. Geld auf, tja, bis sie an den Punkt ankommen, an dem sie uns brauchen. Und dann brauchen sie uns. Länger davon brauchen sie uns. Und einer der Wissenschaftler stupst Salenga an und sie schauen hinunter in den Torbereich. Salenga meint, sehen Sie sich das an. Man ist dabei, eine Atombombe auszupacken. Nächste Szene im Konferenzraum von Atlantis. Der Everwind meint, 6 Naquada versteckte Atomsprengköpfe, 1200 Megatonnen pro Stück. Der EM-Ausschuss ist fast null und sie tauchen auf keinem Radar auf, wenn sie platziert sind, explodieren sie durch einen Reichweitenzünder. Ford fragt Weltraumminen. Captain, ganz recht, wir platzieren sie nach einem gewissen Schema. Gehen Jumper im Tarnmodus zwischen der Flotte und Landesmajor. Wir hatten gehofft, sie würden uns dabei helfen. Er meint ja, aber ich würde empfehlen, ein paar in Reserve zu halten. Er wird meint negativ. Wir haben dafür nur einen Versuch. Shepard meint, sie müssen doch die Möglichkeit in Erwägung ziehen. Everett, 4 meiner Männer sind Piloten. Beckett verabreicht ihnen gerade das an Giga gehen und davon ausgehend, dass es funktioniert, sagen sie ihnen, wie man die Jumper fliegt und die bilden dann unseren Flugabwehr.
Das ist auch natürlich Quark, ne? Das haben wir ja schon von Beckett gehört. Das dauert ewig und 3 Tage, bis das anschlägt. Also das ist nicht eine Sache, die du jetzt die jemanden gibst und der ist in 2 Stunden, in einer halben Stunde ist er parat und kann dann irgendwas damit tun. Völliger Unsinn, das funktioniert so nicht.
Shepard fragt, ob er mitfliegt, und Everett meint, für sie habe ich eine andere Aufgabe. Soviel ich weiß, gibt es auf der Basis eine ähnliche stuhlgesteuerte Plattform wie in Antarktika. Ja, aber wir haben nicht genug Strom dafür. Everett meint doch jetzt schon, wir haben einen Mark II Quadergenerator dabei. Captain meint, wir konnten seine Leistung steigern um 600%. Er wird recht schnell erschöpft sein, aber den Stuhl ausreichend mit langem Strom versorgen. Shepard sagt, dass es langsam nach einem Plan klingt, und Everett freut mich, dass sie zufrieden sind. Wir wissen, dass das eine vage Sache ist, aber wie gesagt, wir müssen nur so lange durchhalten, bis die Daedalus hier eintrifft. Können wir mit dem Schutzschild der Stadt aktivieren? Noch Fragen? In Ordnung, nun, da Dr. Weir über unsere Pläne informiert ist, würde ich es wirklich äußerst begrüßen, wenn Sie meinen Befehl ausführen und Kontakt zum Alpha-Stützpunkt aufnehmen würden. Shepard meint, ja, Sir, schon verlässt den Konferenzraum, und Everett meint, und Major, ich werde Ihnen nie wieder einen Befehl zweimal geben, verstanden. In der nächsten Szene in Atlantis sind sie damit beschäftigt, überall auf Atlantis die Abwehr aufzubauen, während auf der anderen Seite John versucht, den Soldaten beizubringen, wie man einen Jumper fliegt. Lenker und McKay sind in der Zwischenzeit damit beschäftigt, den Stuhl wieder auf Vordermann zu bringen. Sie verkabeln ihn eifrig. Jumper fliegen zur Abwehr raus, als unten in der Stadtwaffen an das zurückkehrende Personal verteilt werden. In der nächsten Szene sehen wir den Trainingsraum Atlantis. Taylor trainiert mit einem Ardosianer einen Stockkampf, während die beiden die Abwehrtechnik üben, werden sie von Colonel Everett beobachtet. Taylor gewinnt den Kampf, als sie ihren Gegenüber das Messer an die Kehle hält. Everett fragt, sie sind bestimmt Killer, und Taylor und Adesanya verbeugen sich voreinander, bevor sich Taylor ihrem Besuch zuwendet, und Taylor fragt, und sie sind Colonel Everett. Everett, Major Shepard, lobte sie in seinen Berichten über alle Massen, allerdings macht mir ein etwas aktueller Bericht Sorgen. Taylor meint, sie fürchten, ich könnte wieder unter den Einfluss der Wraiths geraten. Everett, Major Shepard versicherte mir, dass es nicht geschehen wird, aber ich möchte, dass sie sich aus allem hier raushalten. Taylor meint, Teilung von Atlantis brauchen sie jegliche Unterstützung. Everett meint, ich denke, wir kriegen das schon hin. Und er wendet sich von Taylor ab und scheint ihren Ohren nicht zu trauen.
Na, dabei hat er ja aber eigentlich recht, ne? So die Atosianer, die jetzt in irgendwelchen Railgun zu schulen, das macht vermutlich wenig Sinn. Ne? Und Bodenkampf hoffen die ja eigentlich gar nicht zu kriegen. Aber egal. Wir sind im Chairroom. Beckett sitzt da drinnen und McKay beschwert sich, dass das noch nicht mal versuchen würde. Und Beckett ist ja ein bisschen weinerlich. Das haben wir letztes Mal auch gesehen. Er hat schon dutzende Male probiert. Ja, sehr lecker, sagt dann ja, aber wir hatten noch nie eine Energiequelle. Ey, sagt Beckett, hier, probiert's noch mit Shepard. Und nee, der trainiert jetzt die Piloten. Und die Space Marines werden ausgebracht. Ne? Also sind wir jetzt mit ihnen hier geschlagen. Na, hören wir richtig zu. So, von wegen, tu, was ich dir sage, und hoffen wir dann drauf, dass keiner irgendwie verletzt wird. Und Beckett, ja, Rodney, bitte, gibt's doch nicht jemand anderen los hier. Konzentriere dich darauf, den Stuhl anzuschalten. Nichts anderes, nichts anderes. Nee, beginn nicht mal zu denken. Ja, erzähl mir doch nicht, an was ich nicht denken soll. Dann denke ich doch dran. Und, okay, dann hier. Power it up, please. Ja, Beckett macht die Augen zu und konzentriert sich. Und dann geht der Chair auch an. Ne? Er geht dann in die Rückenposition. McKay sagt, gut, gut. Und, ach, scheiße. Und, ja, was ist denn hier? Was ist denn hier? Und, ja, Selenka kommt auch noch dazu. Also, oh, ja, nee, ging doch, war doch jetzt kein Problem. McKay, der sich schon abgewendet hat, um irgendjemanden Bericht zu erstatten, sagt dann: Hier, bring ihn da raus, hol ihn da raus. Im Kontrollraum kommt McKay jetzt nämlich an und sagt dann: Hier, Liz, horchen's mal, Schätzelein. Ich habe den Generator angeschlossen und der Stuhl ist operational. Gute Nachrichten. Nee, sagt er nicht so ganz. Und was ist denn nicht richtig? Wir haben nur noch ein paar Dutzend Drohnen. Und der Everett dann auch so: Das findet ihr jetzt erst raus. Und ja, konnten wir jetzt nicht rausfinden, bevor der Chair angeschlossen worden war. Wobei das ja Quatsch ist, die müssen ja auch irgendwo gelagert sein. Also die hätte man ja schon mal irgendwie finden können oder
Das
so.
hätte man. sehen können, ja.
Ja, naja, er redet sich auf jeden Fall damit raus und sagte, Wecker, ja, vermutlich haben sie die ganze Kacke hier aufgebraucht, als sie sich gegen die Wraiths verteidigt haben, damals, vor Zehntausenden von Jahren. Und ja, Liss ist aber optimistischer unterwegs und sagt, ja, selbst ein paar Dutzend werden uns schon irgendwie eine Zeit lang helfen. Dann geht ein Alarm los und ein Techniker berichtet, ne, incoming, wir wissen nicht, wo sie herkamen. Und Shepard stürzt dann da rein. Ne? Es kommen ein paar Objekte auf uns, auf den Planeten zu und ja, 100 und mehr. Und ja, wieso sind die nicht auf den Long-Range-Sensoren aufgetaucht? Und das sind Asteroiden. Ne? Die Wraiths müssen so irgendwie im Asteroidengürtel um das System hier beschleunigt haben und in unsere Richtung geschleudert haben. Und ja, der Mainframe-Computer hat so lange gebraucht, um rauszufinden, dass sie wirklich eine Bedrohung sind. Und lest ja so wenig, die wirklich so viel ausrichten, wo ich mir dann auch denke, ja natürlich, ey, wenn dir so ein großer Klotz auf den Kopf fällt, dann bist du einfach mal platt. Da hilft dir nix. Everett hat aber andere Bedenken und sagt so wegen, hier, die, ne, die sind ja auf Kurs mit den Minen, was natürlich auch totaler Unsinn ist. Also die Minen sind unsichtbar ausgebracht. Ne, die sind ja, hat er vorhin noch erklärt, auch unsichtbar auf Sensoren. Also warum sollten die Wraiths jetzt, also entweder sind die rein zufällig die Minen auf dem Weg der Asteroiden, die dafür gedacht sind, Atlantis zu zerstören, was aber eigentlich Quatsch ist, die Arrays wollen ja Atlantis nicht zerstören. Also das macht hinten und vorne keinen Sinn. Das ist so Deep Space Nine-mäßig abgekupfert. Na, da hast du ja auch die selbstreflizierenden Minen, die müssen ja dann auch irgendwie weg. Also das ist ja irgendwie totaler Schwachsinn. Und Shepard will dann wissen, hier kann man die nicht wenigstens deaktivieren. Everett sagt, nein. Wir sehen auf dem Display, wie die Asteroiden den Minen sich nähern. Die Minen explodieren in Sekunden. Es gibt wohl einen riesen Bang. Und das sieht man auch auf dem Bildschirm. Und der wird aber überladen. Na, hier wegen, was ist denn jetzt mit den Hive-Shifts? Und Herr Kay sagt, ja, die Sensoren sind ja überladen. Wir sehen da aktuell nichts. Und Everett fragt dann auch hier so, wie lange dauert es denn, bis wir wieder operational sind? Und ja, viel Strahlung, sagt einer der Techniker. Ja, McKay, wenig optimistisch, es wird uns für Stunden blockieren. Okay, wir haben jetzt irgendwie unsere Primary Line of Defense verloren, sagt dann Shepard. Es ist mittlerweile Nacht geworden, wir sind im Ancient Room, also im Büro von...
Hologrammraum steht im deutschen Transkript, ja.
Achso, okay. Ja, Shepard kommt zu Everett rein. Und ja, hier können wir hier irgendwas über die Geschichte von Atlantis erzählen in diesem Raum. Und ja, haben wir bis jetzt noch nicht so groß benutzt, ne, wegen dem Energiebedarf. Und ja, ich würde mir das aber trotzdem gerne irgendwie ansehen, wie die Ancients, die Antiker hier beim ersten Mal verloren haben, ne, um jetzt ihre Fehler zu vermeiden. Und Shepard bestätigt das. Er aktiviert eine Konsole, das Display geht an. Und, ja, zeigt eine Sternkarte der Pegasus-Galaxie, bevor die Ancients über die Wraiths gestolpert sind. Die blauen Sterne, also ganz, ganz viele blaue Sterne, sind jetzt irgendwie Systeme, die von den Antikern oder von den Antikern bewohnt oder von den Antikern beschützt worden sind. Und so sieht es dann aus nach ein paar hundert Jahren. Und ja, fast alle von diesen blauen Punkten sind jetzt rot. Everett fasst das dann nochmal irgendwie ein bisschen zusammen. Genau, Atlantis war dann am Schluss noch übrig und dann begannen die Siege. Wir sehen dann eine Art Videostream von Atlantis, also von den Planeten. Wir sehen ein paar Kämpfe und Shepard berichtet, ne, für ein paar Jahre konnten die Atlanta noch hier irgendwie die Angreifer abwehren, ne, sie konnten auf die Schilde beruhen und auf ihrer Technologie, also auf ihren Waffen, ne, auch das Waffensatellitensystem, ne, also egal wie viele Wraith-Schiffe sie zerstört haben, es kam immer mehr, was natürlich auch Quatsch ist, wo sollen die denn alle herkommen, ne? Also irgendwann ist halt auch mal Schluss.
Die haben richtig krasse Fabriken.
Na, also, ja, sie haben, ja genau, da werden die Wraiths gebaut, ne, ja. Na, also sagt er auch, sie konnten fast jeden Kampf gewinnen, aber sie konnten den Krieg halt nicht gewinnen, also haben sie die Stadt dann versenkt und sind abgedampft. Und ja, Everett fragt dann nochmal nach, also die glauben, dass das hier eine No-Win-Situation ist. Und nicht wirklich, aber ne, selbst wenn wir die jetzt schlagen können, werden sie doch auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Everett wechselt dann auch das Thema. Hier, Colonel Marshall Sumner war ein guter Freund von mir und wir haben zusammen gedient über Jahre. Ich kann irgendwie hier nicht darüber wegkommen, dass du ihn nicht gerettet hast. Und ja, Shepard versucht sich da irgendwie zu rechtfertigen. Ja, sogar, du hast sogar noch schlimmer hier irgendwie meinen Freund erschossen. Und das ist aber genau das, was er wollte. Hast du ihn so gut gekannt wie ich? Nein, sie waren aber nicht da, Sir, und ja, ich hätte mir gewünscht, sagt Everett, dass ich um seinetwillen da gewesen wäre. Ja, Shepard versucht es nochmal, sich zu rechtfertigen. Er wird aber von einem Alarm unterbrochen und ja, man meldet sich über Radio beim Kontrollraum und ja, gleichzeitig aber Everett übernimmt dann das Steuer und will einen Report. Sagt einer der Soldaten am anderen Ende: Sir, wir haben gerade eine Welle von Darts aufgefangen, die hier auf dem Weg sind. Everett macht sich dann jetzt auch auf den Weg. Shepard wird befohlen, sich in den Chair zu setzen. Wir werden das wohl später hier beenden. Wobei der Befehl natürlich auch blödsinnig ist. Also die erwarten Wraith-Mutterschiffe. Die haben nur noch ein paar Dutzend Drohnen. Was behage ich dann eher? So kleine Fighter, die du vielleicht auch so abschießen könntest? Ja. Oder? Ne, also das macht keinen Sinn, jetzt all dein Feuer zu verpusten. Also das ist auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Naja, im Kontrollraum geht es auf jeden Fall jetzt weiter.
Der Everett kommt da reingestürmt, aber was geht da vor sich? Und ein Techniker meint ja, mehrere Signale kommen immer näher und McKay hätte recht damit, dass eben die Sensoren beschädigt wurden. Ja, das haben wir eben erst bemerkt, als sie dann schon direkt über uns waren. Die meinen Schützen in Position und der Techniker, ja, Sir, und die Einheiten zur Schadenskontrolle, ja, wir meint dann, die sind auch alle in Position. Und Everett, ja, okay, dann hier Stadt verdunkeln, dann gehen da wortwörtlich die Lichter aus auf Atlantis, die Stadt schippert praktisch in der Nacht darum. Alles wird sich bereit gemacht und ein Marine hier denkt immer daran, kurze gezielte Salven. Das ist auch so, kann man eigentlich weglassen, sowas. Ja, was sonst? Also, er setzt sich dahinter so ein Geschütz irgendwie und meint dann, Achtung, sie kommen und dann beginnt auch die Schlacht schon. Man sieht dann in der Nacht eben, wie das Dunkel erhellt wird von Schüssen und ein einzelner Kleider explodiert. Ja, ganz viele Salven da in den Nachthimmel und Männer schreien ein bisschen. Das geht dann aber im Schusslärm unter. Wir gehen wieder in diesen Stuhlraum. Ja, McKay kriegt den Start der Schlacht irgendwie auch schon mit und hantiert da irgendwie noch rum. Shepard kommt da reingeplatzt. Werfen Sie ihn an und ja, dauert nur noch eine Minute. Ja, wir haben keine Minute. Also hier Klassiker. Und hören Sie, dieser Generator kann den Stuhl nur einen kontrollierten Überlastungsmodus mit Strom versorgen. Ja, werfen Sie das Ding halt schon an. Versuche ich ja gerade. Dann so eine Brüstung von Atlantis, da ist eben Geballer und der eine Red, ne, meint hier, Colonel, hier ist Redner und ich höre, also der Everett hört, offenbar setzen einige von denen zu Kamikazenflügen an und dann erleuchtet so eine helle Explosion die Stadt und wir fragen, was passiert denn da und der Techniker meint, dass man eben schon die Primärsysteme verloren hätte, es wird Everett und wir seid ich losgerannt und draußen geht der Kampf natürlich weiter und Marine wird auch los und ja, Everett und wir gehen zu den Soldaten da draußen, ja, sieht aus wie ein schönes Feuerwerk, ne, sozusagen, also Silvester-Style, ja, man ist es, und Everett meint, eine unserer Feuerstellungen ist inaktiv, Colonel, warum feuern sie nicht, und wir so, Colonel, ja, Farrell, machen sie Meldung, der Aiden ist da auf dem Weg zu dieser Feuerstellung, die mittlerweile wohl schon wieder unbesetzt, also unbesetzt ist, weil da irgendwie die Leute weggebeamt wurden. Und der Ford stellt es auch fest und kümmert sich drum und ballert da eben jetzt rum. Dann ein Minishot in den Stuhlraum, wo eben McKay meint, dass jetzt der Strom da wäre und John aktiviert dann den Strom, den Stuhl und lässt die Drohnen los, also die noch da sind, das sind ja nicht mehr so viel, haben wir gehört. Auf der atlantischen Brüstung, kurzer Szene, Ford rennt da zu dieser rennt zu dieser Gun, nimmt den Platz ein und ja, kann dann Gleiter zerstören. Ja, überall eben Gefeuer. Tja, zwei weitere Gleiter nähern sich eben auf die Stadt zu und Everett und wir weichen da ein Stückchen zurück. Und Ford visiert eben die beiden Jäger an. Einen kann er da auch zerstören, der andere fliegt da aber weiter irgendwie auf die Stadt zu. Und dann wartet Ford nochmal kurz und dann schießt er und ja, Gleiter zerschellt dann in einem Feuerball, genau, dann im Stuhlraum. John sitzt da eben, konzentriert sich auf die restlichen Drohnen und dann noch eine Miniszene. Ein Gleiter versucht da irgendwie aus dem Feuergefecht sich abzusetzen, wird dann aber auch getroffen. Es leuchten kleine Feuerstellen irgendwie auch auf und Rauch liegt in der Luft. So die erste Welle sozusagen, würde ich es mal nennen, hat man jetzt offensichtlich wohl schon abwehren können und dann sehen wir den nächsten Tag und auf Atlantis im Kontrollraum geht's dann auch weiter.
An der Stelle noch kurz, wir sehen ja auf dem Balkon, dass hier gefeuert wird, auch mit diesen Railguns, Raketenwerfern und hast du nicht gesehen. Man steht aber immer sich gegenseitig im Weg. Das heißt, der Feuerstrahl, der hinten rauskommt, würde immer irgendwelche Leute treffen und auch als Everett Liz beiseite schiebt, damit sie da irgendwie nicht drankommt, schiebt er sie genau in diesen Blaststrahl. Also Liz wäre eigentlich jetzt auch ein Häufchen Asche. Er will sie halt
loswerden, das passt ja auch zur Story.
Naja.
In der nächsten Szene sehen wir einen Kontrollraum am nächsten Tag und McKay meint, dass der Strom in manchen Teilen der Stadt ausgefallen ist und ein Langstreckenscanner und intern ist ansonsten tot, aber wir arbeiten daran. Er meint, ich will umgehend einen Lagebericht über die Basisschiffe. McKay ungeduldig meint, sie kommen, das ist die Lage, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Irgendwann werden sie hier auftauchen. Ob wir sie dann noch begrüßen können, ist die Frage. Und wir meint, what, nee? Und McKay meint, hören Sie, der Stuhl hat keine Thron mehr. Wie sollen wir den nächsten Angriff überstehen? Meint, ich bin für Vorschläge offen. McKay verschränkt kasselscheine Arme und meint, tatsächlich. Und alle schweigen und Shepard meint, wir gehen auf die Basisschiffe los. Evan meint, mit was? Shepard meint, wir steuern die Paddelschlampe in Talmuds mitten in sich hinein. Und Evan fragt, melden Sie sich für eine Selbstmordmission? Shepard darauf, das muss keine Selbstmordmission sein. McKay und Selenka müssen nur einen Weg finden, wie man die Schlampe fernsteuert. Selenka zieht die Augenbrauen hoch und Wadner atmet einmal tief aus. Wenn es nichts anderes ist, und Evan meint, kriegen Sie das hin. McKay meint, ich wusste, dass sowas kommt. Evan meint, ach, tatsächlich. McKay, ja, tatsächlich, hören Sie, Sie kommen hier mit ihren Knarren und ihren Stolperfrisuren, aber wenn es darum geht, die Stadt zu retten, wenden Sie sich an die Wissenschaftler und jedes Mal ist das, was ihr wollt, unmachbar. Evan fragt, wann haben Sie das letzte Mal geschlafen, Doktor? Und McKay meint, halten Sie die Klappe, ich habe eine Idee. Selenka, der Stuhl. McKay, natürlich der Stuhl, wir müssen ihn mit dem System des Schlammers verbinden. Selenka, ohne die Generatoren zu überlasten. McKay meint, unter Umständen durch Verwendung der Thron an Bord des Schlampers als Antrieb. Selenka, während die Trägheitslämpfe auf Maximum gestellt werden, philosophieren, verschwinden die beiden. Und McKay meint, er wäre zwar nicht sehr manövrierfähig, aber es könnte möglicherweise klappen. Edward meint, heißt das ja? McKay und Selenka drehen sich um. Nein, das heißt möglicherweise. Edward, das ist okay. Wie viel Schaden kann ein Paddelschlamper anrichten? Schlepper, dazu hatte ich mir was überlegt. Ich weiß, wo wir uns noch eine Atombombe besorgen könnten. Und wir, weiß, was er meint, aber Mensch, ich weiß nicht, wie viel Mitgefühl die Genie für uns aufbringen werden. Edward fragt die Genie, Schlepper meint, sie wollen ihre Waffe ausprobieren, das ist ihre Chance. Und dann hören wir eine sehr lautstarke Taylor und Taylor meint, lassen Sie mich vorbei. Sie wird von zwei Soldaten festgehalten und ich muss dringend mit Dr. Weir reden. Edward und wir gehen Rüstung und schauen hinunter Torraum. Weir meint, Taylor, worum geht es? Taylor meint, die Ways sind in Atlantis. In der nächsten Szene im Torraum in Atlantis, die Soldaten schwemmen aus. Die Eindringlinge zu finden, Ford schleppert Everett und ein paar Taten gehen die Treppen hinunter. Ford meint, die Rays, die Kamikaze-Schiffe steuern, beamen sich kurz bevor sie aufschlagen in die Stadt. Meint, dann wollen sie die Stadt übernehmen. Von wie vielen reden wir? Schleppert, wie viel abgestürzter Jäger, Everett, zwischen 20 und 30. Und die Kernsensoren sind immer noch tot. Schleppert meint, nun, wir haben das hier. Er zieht seinen Lebenszeichendetektor aus einer Brusttasche, das Ding unterscheidet nicht zwischen Race und Mensch, aber wenn wir unsere Männer in bestimmten Bereichen zusammenziehen, dann sind die Leuchtpunkte, die außerhalb der Grenzen auftauchen, die Zielobjekte.
Das ist natürlich auch totaler Quatsch, das haben wir ja auch schon häufiger gesehen, ne? Das Ding unterscheidet natürlich zwischen Race und Menschen.
Und Everett meint, lass es uns mal sehen, Shepard meint, wird ihnen nichts nützen, ihnen fehlt das Gen. Aber dennoch gibt Jonas Everett seine Überraschung. Everett meint, ich habe die Gentherapie genossen, hinter den beiden taucht Taylor und ein paar Andosianer auf und meint, Taylor, wir wollen ihnen helfen. Everett meint, ohne sie hätten wir die Anwesenheit der Ways überhaupt nicht bemerkt. Everett meint, Captain, geben Sie diesen Leuten ein paar Waffen. Captain meint, ja, Sir. Nächste Szene sehen wir den Stuhlraum in Atlantis. Da ist mit mal wieder Beckett und als Versuchskaninchen betritt mit McKay den Raum. Beckett meint, es haben noch andere Leute auf dieser Basis das Anliegergen. Dr. Kusanagi zum Beispiel. Ich bin überzeugt, sie würde ihnen liebend gern helfen. McKay, ich bin erschöpft und halb verhungert. Also setzen Sie sich, Carson. Er hat keine Drohnen mehr. Sie können ihn Sie können nicht mehr viel anrichten. Sie es wollen, Beckett setzt sich in den Stuhl und aktiviert ihn. Dann, danke sehr. Okay, es geht los. Zuselenke, gehen Sie zum Klampehanker und funken Sie mich an, wenn Sie dort sind. Nächsten Szene sehen wir in Korridor Atlantis. Soldaten schleichen sich die Treppen an den einzelnen Abschnitten von Atlantis herunter. Er wird für ein Kommando von ungefähr 4 Daten an. Auf der anderen Seite der Stadt sind es Täler, ein paar Leute aus dem Volk und Soldaten, die die Stadt durchsuchen. Und wieder in einem ganz anderen Abteil der Stadt schleicht sich vor durch die Gänge und Räume. Nur ist der Einzige, der von einem West ganz nah ist, hinter einer Säule versteckt, hat einer von ihnen voll bemerkt, ihn erst zu spät, bevor er überhaupt reagieren kann, hat der West ihn bereits einmal quer durch den Korridor geschleudert. Doch der West kann sein Werk nicht vollenden, denn Shepard schießt von hinten auf das Ungetüm ein. Bord rappelt sich wieder auf und zur Sicherheit versenkt Shepard noch weitere Kugeln im regungslosen Körper. Shepard meint, alles in Ordnung. Ford meint, ja, wie wär's, wenn sie das nächste Mal gegen Köder spielen? Shepard meint, ja, wer weiß, das nächste Mal, okay, hier entlang. Kopfschütteln legt Ford, folgt er seinem Boss.
Im atlantischen Kontrollraum geht es dann weiter und der Techniker berichtet, dass man hier eine Antwort von den Genii gehabt bekommen hätte. Liz möchte das gerne hören und ein Typ, der sich als Prenum von den Genii vorstellt, sagt so von wegen, hey, wir begrüßen das, dass wir hier den Dialog zwischen unseren beiden Völkern irgendwie wieder aufnehmen könnten. Na, ihr müsst jetzt einen Repräsentanten schicken und eine Person, unbewaffnet. War wohl alles. Und ja, Weir meldet sich dann bei Everett übers Radio und sagt ihm nur so von wegen, dass die Genii nach einem Repräsentanten geschickt haben und sie würde das gerne übernehmen. Na, Everett, man hört ihn übers Radio und sagt dann, ja, kein Problem, ne, du bist ja hier am meisten qualifiziert dafür. Na, also wenn du das durchziehst, dann muss ich dir wohl einen Drink ausgeben. Und Liz bestätigt, man hätte einen Deal, gesagt dem Techniker, dial the gate. Und dann sind wir auch schon in einem genieischen Verhörraum. Liz wird reingeführt, ist blindfolded, also hat eine Augenbinde um, wird auf den Stuhl gesetzt. Okay, da kommt dann ein Typ dazu, Prenum, den haben wir ja gerade schon mal gehört, wird gespielt von Chris Britton, einmal Psi-Faktor Vorstein in Day After Tomorrow, zweimal in Earthsea 93 Rollen, der Rest sagte mir aber überhaupt nichts. Ja, er stellt sich vor, ne, Prenum von den Genii, ich wundere mich, ne, so von wegen, ich hätte nicht gedacht, dass du hier den Mumm hast, hierher zu kommen und ja, die Wraiths sind halt da. Ja, das ist doch, also uns freut das ja, wenn ihr irgendwie untergeht und ja, aber wir haben immer noch was, was ihr braucht und Prenum weiß natürlich genau, wovon sie redet, nämlich vom C4 und wir könnten euch die Gelegenheit bieten, eure Waffe zu testen und gegen die Wraiths vorzugehen und ihr wisst ja gar nicht, wie nah sie sind und er sagt, doch, doch, vor 6 Tagen, wir haben sie aber detektiert, bevor sie ankamen, wir haben alles abgeschaltet, alle Rektoren, na, es wurden oben hunderte von Leben verloren, aber tausende mehr haben wir geschützt in den Untergrundkomplexen und ja, die Bedrohung für die Genii ist gekommen und ist gegangen, die Wraiths sind jetzt vermutlich nicht mehr an unserem Planeten interessiert und ja, wir haben das Design von Dr. McKay benutzt und die Prototyp-Bomben sind fast komplett. Ja, Liz, dann, warum hast du mich dann überhaupt hierher kommen lassen? Ja, wir wollten jetzt das C4 gegen dein Leben eintauschen. Auch interessant, es hat überhaupt niemand nach Liz gefragt. Also, hätte auch sonst wer kommen können. Also, aber ist ja egal.
Ist auch ein riskanter Move, da alleine so hinzugehen, aber ja.
Ja, wenn sie das so wollen, sie wollen ja was von den Genii und naja, egal. Im Atlantischen Korridor hört man immer noch irgendwie Gunfights und Explosionen und ja, Everett und seine Leute kommen da durch den Gang und finden einen Soldaten, der tot auf dem Boden liegt, in der Nähe von einem beschädigten Naquada-Generator. Er flucht ein bisschen, berichtet dann übers Radio, dass die Wraiths einen der Generatoren ausgeschaltet hätten. Und Shepard erkundigt sich dann, was ist denn jetzt die nächste, wo ist denn die nächste Generatorstation? Ford antwortet ihm Nummer 3, da ist Tilas Gruppe aber früher dran, Tila hat aber schon mitgehört und sagt, ist auf dem Weg, wir werden euch dort treffen, im genieischen Verhörraum geht es weiter, Liz probiert es nochmal, ich habe euch doch schon C4 angeboten. Ja, und ihr wollt auch die Prototypen unserer Waffen. Das ist doch kein Deal. Also jedenfalls nicht für die Genii. Und ja, was würdet ihr denn tun, wenn ihr das C4 hättet? Ne? Würdet ihr es in eure Waffen einbauen? Ja. Und ihr würdet sie testen? Ja. Ja, dann
können wir das jetzt doch auch testen, ein Race-Hive-Ship zu zerstören. Ihr riskiert nicht eure eigenen Leute und hättet immer noch genug, um Dutzende mehr zu bauen. Und wenn ihr jetzt aber irgendwie zu stolz oder zu dumm seid, ne, dann, ja, Prenum ist da nicht so von begeistert. Und, also seien Sie vorsichtig, was Sie hier sagen, Doktor. Und, vorsichtig. Na, ihr kennt den Deal und entweder nehmt ihr ihn oder ihr lasst ihn bleiben. In der Atlantischen Jumper Bay geht es weiter. Wir sehen Zelenka im Paddle Jumper arbeiten und berichtet dann im Radio, ja, okay, jetzt ist alles gut. Im Chair Room bestätigt das McKay. Zelenka bittet nochmal um Standing By und dann soll Carson jetzt bitte seine Gedanken klären und nur an den Paddle Jumper denken, ne, ihn online zu bringen. Carson probiert das auch. Im Paddle Jumper ist Zelenka und feuert da so ein bisschen an. Ja, McKay versucht es dann auch nochmal bei Carson, weil immer noch nichts passiert ist. Na, komm, aktivier den Paddle Jumper und dann geht's im Paddle Jumper auch los. Na, Zelenka auch, yes, 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 Rodney, it works. Und Rodney an der anderen Seite ist begeistert. Beckett grinst auch. Und im Atlantischen Kontrollraum, Gate-Raum sehen wir dann, wie Liz zurückkommt mit zwei Genii, die große Boxen tragen. Sie erbittet sich ein Radio und meldet dann, hier, das wir, ich habe die Prototypen. Ja, McKay hört das dann auch über das Radio und sagt, Prototypen, ja, okay. Er geht dann und lässt Beckett allein in seinem Chair zurück. Wir haben noch eine kurze Szene im Atlantischen Korridor. Shepard und Teela sind hier noch ein bisschen am Kämpfen. Sie töten Wraith und Wraiths Soldaten und mit ihren Machine Guns, ne, manche der Atosianer fallen. Und dann haben sie es auf jeden Fall alle erledigt und es geht weiter in Lisses Office.
Der Everett, der Mount Everett, ist auch da. Ja, hat es wohl zu seinem Büro erkoren, so nach dem Motto, sieht's aus. Wir kommt rein, schaut auf den Computer und hier, Colonel, ja, gute Arbeit, sagt der Everett, Doktor. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Na, vielleicht gibt's ja für mich doch noch Hoffnung, meint wir, und Everett steht auf. Ich schätze, ich sitze auf ihrem Stuhl und ja, ich dachte, das wäre ihre. Schon, aber ich sitze nicht so gern. Ich bin da mal was durchgegangen. Dann durch eine automatische Tür kommt eben der Klopf. Also, man kennt nicht an, kommt einfach rein und meint, ja, wir haben ein Problem. Und Everett, ja, wir haben eine Menge Probleme. Ja, ich habe die Atomwaffen der GNI gerade untersucht und die sind nicht komplett. Ich krieg das hin, aber da brauche ich Zeit für. Ja, wie viel, fragt Everett. Und naja, ein Tag. Die Zeit haben wir nicht, Doktor. Und McKay kommt auf seinen Satz, beginnt zurück. Ne? Tja, wie gesagt, wir haben ein Problem. Und damit wendet er sich ab und verschwindet auch schon wieder, wahrscheinlich um das schnellstmöglich anzugehen. Wir und Everett kommen da auch mit rum im Labor. Zelenka und McKay tüfteln an dieser Bombe und Beckett kommt da und ja, sie wollen mich sprechen, Rodney. Ja, geben Sie mal irgendwas, was mich hier wach hält. Ne? Und Zelenka meldet sich an, ja, ich bräuchte da auch mal irgendwas. Und Beckett, ja, ich habe Ihnen doch schon was gegeben. Und Beckett reißt, ja, wir bauen hier Atombomben, da ist wach zu bleiben zwingend notwendig. Und Beckett, ja, nicht so bissig, ja. Na schön, Sie kriegen noch was zum Aufputschen, weitermachen. Und Zelenka bedankt sich. Wir bedanken uns bei der Szene, gehen wieder in den Torraum, wo verletzte Soldaten und Atosianer da evakuiert werden durchs Gate. Teela und Everett stehen oben und schauen sich die Chose an. Everett tut es leid, dass eben so viele Atosianer nach dem Motto schon oder verloren oder verletzt sind. Teela wiegelt aber ab, ja, es gibt hier überall Opfer, Colonel. Und dann ist es so, dass sich ein Pilot aus dem Jumper via Funk meldet. Und ja, hier Jumper Nummer 4, wir haben Sichtkontakt zu den Basisschiffen. Everett meldet sich über die Lautsprecher. Hier, Jumper 4 hat uns informiert, dass eben die jetzt sich dem Planeten nähern, die Basisschiffe und Verteidigungsteams, ne, auf ihre Position, und zu wir dann Doktor, und die bedankt sich und meldet sich jetzt über die Lautsprecher. Hier spricht wir, ich weiß, wie erschöpft sie alle sind von den letzten Tagen und dass da viel von ihnen erwartet wurde. Die Daedalus wird hoffentlich hier bald eintreffen, aber bis dahin liegt unser Schicksal in unseren eigenen Händen. Falls im Verlauf dieser Schlacht unsere Mission zu scheitern droht, werde ich den Befehl zur Evakuierung geben. Wir hoffen alle, dass es nicht dazu kommt. Aber wenn doch, dann zögern Sie nicht, das ist alles. So hope we are. Nein, so nicht. Sind wir nicht bei Battlestar Galactica, aber.
Ist auch interessant, dass hier Everett hier irgendwie die freie Hand nutzt und sie die hier ankündigt, wir werden hier evakuieren. Nee, das ist aber nicht das, was Everett befohlen wurde. Ne? Er hat gesagt, wir müssen Atlantis verteidigen um jeden Preis. Na, also von Evakuierung war da in seinen Befehlen keine Rede.
Aber ich Das ist, glaube ich, immer, wenn man da doch auf die Realität trifft, ich meine, so wie er hier eingeführt wurde, ja, hier, wir kriegen das hin, aber ich glaube, ihr merkt vielleicht auch, das wird vielleicht doch schwieriger als gedacht. Ja. Genau, im Labor sehen wir dann Ford und einen Soldaten, der da reinschneien und ja, McKay und Zelenka setzen da die letzte, wie so eine Verkleidung oder noch Schicht auf die Bombe drauf und der Soldat meint auch, ja, die Zeit ist jetzt um. Und McKay, na, was für ein Zufall, wir sind fertig. McKay legt erschöpft seine Stirn auf seine Arme und Zelenka ist auch erschöpft. Und jetzt zum Stuhl und McKay richtet sich schlapp wieder auf. Ja, der Soldat, als die Bomben heraustransportiert werden können, wir sind unterwegs zum Hangar und belden, hier ist ein Schreibfehler, okay, den Jumper, nun, wahrscheinlich beladen. Arret hat das verstanden und dann noch im Kontrollraum sieht man, und dass Arret sagt, ne, hier, nicht vergessen, ich schulde Ihnen noch einen Drink. Wir lächeln ihn an und Arret macht sich auf den Weg. Teela verschwindet da auch. Beim Jumper sehen wir eben vorsichtig, wie der jetzt beladen wird. Es ruckelt ein bisschen, ne, und Zelenka langsam, langsam, nicht so schnell hier, ganz entspannt. Im Korridor, Teela streift dann mit ein paar Soldaten den Korridor und im Kontrollraum fragt wir, ob Shepard denn soweit sei. Im Stuhlraum, John hat da jetzt wieder Platz genommen und ist ungeduldig. Rodney, ja, der Generator springt nicht an, so wie es eigentlich sollte. Und dann geht's in einem Korridor auf Atlantis weiter.
Killer scheint irgendwas gemerkt zu haben, sie beginnt loszulaufen vor einem Raum, bleibt sie stehen und sucht Schutz hinter einem Pfeiler. In der nächsten Szene, Brüstung bei Atlantis, Soldaten halten weiterhin die Stellung, eine Railgun nimmt erneut die Position ein, in der nächsten Szene sind im Weltraum die Basisschiffe, senden weitere Jäger aus und in der nächsten Szene im Kontrollraum in Atlantis, unruhig läuft wir im Kontrollraum auf und ab, als plötzlich ein Signal ertönt. Wir meint, sie schicken eine neue Angriffswelle, Major, es muss funktionieren. Nächstes in Atlantis, ein ganzer Schwall von neuen Jägern stürmt auf die Stadt hinab. Augenblick, erwidern die Soldaten das Feuer. Auf eine zweite Runde, diesmal schießen die Jäger nicht nur, sondern beamen ebenso Bodentruppen hinunter in die Stadt, aber nicht zum Spionieren, sondern zum Angriff. Ein getroffener Jäger rast in Flammen, springt hinunter in die Stadt, landet in einem Wasserbecken. Diese Szene im Stuhlraum. Shepard ist extrem unter Druck, meint McKay. McKay meint, da stimmt was nicht, die Leistungspegel nehmen ab. Diese Szene im Hangar. Unruhig läuft Zelenka vor dem Klapper auf und ab. Zelenka meint, Rodney, hier rührt sich absolut nichts. Einmal wird die Stadt von einer gewaltigen Explosion ergriffen. In der nächsten Szene im Korridor meint Taylor und ihre Truppen werden von den Beben vollkommen überrascht. In der nächsten Szene im Kontrollraum meint wir, warum sind keine Jumper in der Luft? Im Poolraum meint McKay, wir müssen die Leistung der Mark II ausgeschöpft haben. Er ist tot. Shepard meint, springt aus dem Stuhl, auf Wiedersehen, Rodney. McKay meint, es muss doch einen Weg geben. Als er John verschwinden sieht, springt er auf Major. Aber John hört nicht auf ihn. Aus Rodneys Blicken kann man lesen, dass er genau weiß, was mit dem Majors nächstes vorhat. Nächsten Szene am Korridor von Atlantis. Everett und ein Soldat durchsuchen ebenfalls einen Korridor. Beide eine Treppe heruntergehen, huscht ein Schatten vorbei. Everett, aufpassen, Leute, sind in der Basis. Nächsten Szene im Kontrollraum von Atlantis sehen wir, meint wir, Colonel, wir haben ein Problem. Nächste Szene in dem Korridor ist Everett und meint, das wäre wir müssen vielleicht den Befehl geben zu evakuieren. Und in der nächsten Szene im Kontrollraum von Atlantis im Hintergrund sehen wir, wie John in den Kontrollraum gelaufen kommt. Shepard, Elizabeth, warten Sie. Er befindet sich bereits auf dem Weg zum Hangar. Auf die Treppe dreht er sich zu ihr. Wie er meint, das können Sie nicht tun. Er meint, oh doch, ich muss es tun und das wissen Sie. Wie er meint, John, Sie starten sich sekundenlang an und sie sieht ein, dass er recht hat und selbst wenn nicht, sie können ihn nicht aufhalten. Gehen Sie. Er nickt, rennt weiter auf den Weg zum Hangar. Liz schließt für einen kurzen Moment die Augen und in der nächsten Szene sehen wir den Korridor von Atlantis. Vorsichtig, äußerst und präzise durchsucht Everett und seinen Mann alles ab. Everett meint, was ist denn nur mit diesem verdammten Jumper? In der nächsten Szene im Kontrollraum meint wir erst unterwegs und in der nächsten Szene im Korridor plötzlich springt eine Waste hinter Everett von der Decke. Erst schaltet er den Soldaten aus und dann wandelt wann er sie ankündigen könne. Zu dabei schlägt Everett sein Gewehr aus der Hand. Der Soldat eine Zweitwaffe. Er schießt einmal, aber das hat keinerlei Wirkung, während Everett immer weiter zurückweicht und sein Magazin in die Waist entleert, desto weiter wird er in die Enge getrieben und dann ist das Magazin leer. Der Waist holt zum Angriff aus. Im Kontrollraum von Atlantis, meinst du, Lenker, über Funk, Dr. Weir, Major Shepard fliegt mit dem Jumper weg. Wir, dessen bin ich mir bewusst, Dr. Salinger, fertig machen von Jumper 2. Irgendwo über den Lautsprecher hören sie feuern, also dass eine Salve von einem Gewehr gefeuert wird. Wir meinen, Taylor, es sind Schüsse zu hören. Wie sieht es aus? Nächstes im Korridor sehen wir, Taylors Gruppe ist tot. Wir, Funk, Taylor, können Sie mich hören? Niemand ist da, um jetzt antworten. Wir meint Funk, über Funk Taylor und nun ist Taylor nicht unter den Toten. Im nächsten Szenen im Kontrollraum. Wir schließt erneut die Augen. Die Lage wird immer schlimmer und immer schlimmer. Im Paddelschlamper meint, fliegt Shepard mit den Bomben. Shepard, hoffentlich ziehen sich die anderen zurück, wenn ich den einen erledigt habe. Im Kontrollraum von Atlantis meint, führt Beckett die Leute zum aktiven Tor. Beckett, los, los, los. Er hechelt die Treppe zu Elizabeth und den anderen hinauf. Beckett meint, Elizabeth, wir können nicht hierbleiben, McKay. Er hat recht. Sie beamen sich überall hin. Wir meint, wir werden nicht weichen, noch nicht. Rodney schaut auf den Monitor. Es sind einfach zu viele rote Punkte. Der Jumper hat inzwischen den Planeten verlassen und wird auch schon unsichtbar. Shepard über Funk. Sie wissen, wie das funktioniert, muss das vielleicht noch jemand nochmal tun. Im Kontrolle von Atlantis meint wir, dass sie es verstanden hat. Auf der Brüstung bei Atlantis Ford und seine Soldaten rennen über die Brüstung, um die Waste aufzuhalten. Ford, los, durchhalten, hier drüben. Doch bevor sie die Brüstung überqueren können, schneidet ihnen ein Beamstrahl mit einer ganzen Horde von Waste den Weg ab. Die Soldaten werden von den Waste umzingelt. In der nächsten Szene im Kontrollraum von Atlantis, McKay ruft eine dreidimensionale Ansicht des Planeten und der Schiffe auf der Klammer wird zwischen den ganzen Horde von den roten Punkten angezeigt. McKay dreht sich zu wie umhalten, heißt, dass Shepard fliegt gegen Jumper. Liz sieht ihn nur an, geschockt, statt Beckett und Rodney auf dem Bildschirm. Wir, helfen Sie mir, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren, falls das schief geht. Gibt Ihren Code ein, Rodney, gegen sein zum zweiten Mal ertönt das nervtötende Signal der Selbstzerstörung und in der letzten Szene im Paddelschlamper. Shepard, Sie haben meinen Anflug nicht bemerkt. Die Bombe ist scharf gemacht und ich bin bereit. Ich fliege rein und Fortsetzung folgt.
So Trivia, da muss ich hier mal gucken. Genau, es gibt wohl eine gelöschte Szene aus dieser Episode, die zeigt, dass eben die Sora Tyrus von den Genii aufgrund dieses Deals zurückgebracht wird. Haben sie aus Zeitgründen rausgeschnitten und ja, da es rausgeschnitten wurde, ist jetzt nicht klar, ob das tatsächlich so stattgefunden hat oder Sora immer noch festgehalten wird. Ja, ist wahrscheinlich gerade, dass Sora in der Serie Stargate Atlantis Legacy wieder auftaucht. Aha, wo sie erwähnt wird, dass sie nach 3 Monaten freigelassen wurde. Genau, das ist der erste Auftritt sozusagen von diesem Mark II Aquada-Generator. Der ist wohl 600-fach höhere Leistung hat er als ein Mark I-Generator. Für den Produktionsnotizen, dort meinte Brad White in einem Interview mit der Richard Dean Anderson-Website, wir haben auch eine Idee für das Ende von Atlantis Staffel 1. Im Moment sind wir für die ganze Staffel abgeschnitten. Was? Das ist komisch übersetzt. Aber wir werden am Ende der Staffel mindestens einmal nach Hause kommen, aha, oder mindestens einmal Kontakt mit Leuten von der Erde aufnehmen, um Kontakt aufzunehmen und dem Stargate-Universum die Möglichkeit zu geben, gelegentlich rüberzukommen. Nach dieser Staffel wird es viel wahrscheinlicher sein, dass eines der SG-Team-Mitglieder auftaucht. Dann hat Joseph Malozzi noch in seinem Blog geschrieben, Ben Browder wäre der perfekte John Shepard gewesen, wie er ursprünglich im Atlantis-Pilotfilm vorgesehen war. Ein Südstaaten-Cowboy mit viel Gehabe. Die Tatsache, dass er die Farscape-Miniserie drehte, warf ihn aber aus dem Rennen. Was die Rolle angeht, die ich für Ben in Klammern später in der Serie geschrieben hatte, die des Colonel Dylan Everett in Siege 1 und 2 und 3, es erübrigt sich zu sagen, dass die Entwicklung der Figur deutlich anders verlaufen wäre, wenn wir Ben für diese Rolle eben bekommen hätten. Aber das ist ja manchmal gerade bei Schauspielern und Terminen, dass dann einfach, ja, manchmal sieht man dann noch Potenzial für eine andere Rolle oder das ist dann ja auch so gekommen. Spoiler. Zu den Fehlern. Kurz bevor diese Raid-Darts, diese Daten von diesen Geschützstellungen wegbeamen, können wir deutlich erkennen, dass die bemannte Railgun nicht lange auf die Darts geschossen hat, bevor die begannen, die Menschen mitzunehmen. Dann ist noch irgendwas mit Salutieren falsch, okay. Das ist aber irgendwie immer mal so. Als die zweite Welle von Race-Darts auf die Stadt niederging, war der Kontrollstuhl noch nicht eingeschaltet und es stand fest, dass alle Drohnenwaffen verbraucht waren. In dieser Szene sieht man jedoch, wie eben Drohnen da im Gefecht rumfliegen. Naja, das sind immer diese Dinger. Ja, wir kommen also zum Dialog der Woche, Szene der Woche, wie auch immer. Konntest du da was ausmachen?
Ja, am Anfang, wo McKay und Slinger sich darüber aufgeregt haben, dass sie ja die Wissenschaftler nur brauchen, wenn sie ein Problem haben. Das war so meine Szene der Woche. Also, was anderes habe ich jetzt auch nicht gefunden.
Sehr gut. Thomas, du irgendwas?
Nee, nicht wirklich. Also, nur das war einer der Sprüche, die Stevie genannt hat, die auch bei der IMDb ausgewiesen sind. Aber ich fand jetzt nichts irgendwie überragend lustig oder sonst was. Das war mehr so, ja. Mhm.
Mir ging es irgendwie ähnlich, weil das ist jetzt nicht so eine Sprüchefolge, das ist ja auch völlig okay. Ich habe mir nur was notiert, damit hier was steht, bin ich ehrlich. Das McKay, ja, wir haben ein Problem, und Eric, ja, wir haben eine Menge Probleme, aber ist jetzt weder philosophisch noch witzig irgendwie so, dass das jetzt jahrzehntelang in Erinnerung bleiben wird. Da kommen wir auch schon zur Bewertung. Stevie, wie würdest du denn diese Episode einschätzen?
Also besser als die letzte, es war halt mehr Action, es sieht mehr nach Staffelfinale aus, weil haufenweise rumgeballert, das ist schon eher, was mir gefallen hat, als die letzte Folge. Die letzte, da würde ich jetzt der Folge so einen Daumen nach oben geben, so quer nach oben.
Sehr gut. Thomas, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also, na, wir verteidigen Atlantis bis zum Letzten, aber dann wird's dann doch nicht gemacht. Das mit dem Lifestyle-Detektor war auch so ein, weiß ich nicht. Vor allen Dingen, warum die sich dann dafür überraschen lassen, also das hat sich auch für mich nicht ergeben. Wenn ich doch weiß, wo die Wraiths sind, also ich ziehe alles Personal zurück, habe auf meinem Lifestyle-Detektor vor mir zwei Lebensformen und schmeiße eine Granate rein, dann sind die tot. Irgendwelche Feuergefechte mit Wraiths, also dass die sich verstecken und dann aus dem Hinterhalt Leute angreifen, ja, keine Frage, aber große Feuergefechte mit Wraiths, wo du weißt, wo sie sind, wirst du... Nicht viel, also das war auch irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie ein bisschen merkwürdig fand ich auch, so wegen, dass sie sagen, so wegen, hey, hier mit dem Stuhl können wir ja auch unsere Schilder anmachen. Warum sie die Schilder nicht anmachen, um die Darts abzuwehren, weiß ich nicht. Und man wird auch so in der Luft hängen gelassen, ne? Klar, es ist ein Dreiteiler. Ich hätte gesagt, einen Daumen in die Mitte. Also da gibt's ein bisschen Bullshit, da gibt's ein paar nette Sachen, unter anderem auch Weltraumkämpfe und viel Feuergefechte. Ja, hält sich so die Waage, also nicht besonders doll, nicht besonders schlecht.
Da bewege ich mich genau zwischen euren beiden Meinungen. Ich würde einen Schräg leicht oder ja, auch nach oben geben. Erstens, aus meiner Überzeugung ist die schon deutlich besser als die vorherige Folge. Es ist mehr Action drin, das ist jetzt nicht unbedingt immer ein Kriterium. Ich finde, hier passt es aber natürlich auch zur Storyline. Manchmal ist es ja ein bisschen so hingeschrieben, aber es geht ja um die Verteidigung von Atlantis generell. Eigentlich wurde ja auch 1000 Folgen darauf jetzt zugearbeitet. Was ich ein bisschen kurios finde, was vielleicht militärisch zumindest man anzweifeln kann, ob das immer die klügste Entscheidung ist, ist mitten in einem Gefechtsbeginn den Kommandanten oder die Kommandantin auszuwechseln, weil das natürlich die eigene Position schwächt. Natürlich, du liest Berichte und Dings, das kann schon sein, aber als Person vor Ort weißt du einfach mehr über die Situation und kannst sie einschätzen. Und ja, natürlich ist sie eher zivil zu sehen, unsere Leiterin hier von der Atlantis-Mission gerade, aber sie hat ja mit John auch einen Militärexperten schon an der Seite und zusammen haben die auch schon bewiesen, dass die da auch im militärischen Bereich die Situation meistens zufriedenstellend oder gut handeln konnten. Ich verstehe, dass da Verstärkung geschickt wird, aber dass dann auch die Person, die da neu ankommt, da gleich das Kommando hat, das ist nicht unbedingt sinnvoll. Also ich weiß nicht, Militärleute würden das jetzt wahrscheinlich anders sehen, aber so finde ich das ein bisschen zu kurz gedacht, weil es einfach viel zu risikoreich ist.
Ist eine Entscheidung, die O'Neill getroffen hat, ne? Vermutlich allein deshalb, weil das ja keine Kampftruppe ist, die sie dahin geschickt haben. Das sind ja, viele Wissenschaftler, ja. Die haben einen Security Detail dabei, ne? Das ist ja jetzt kein, also ist ja das Marine Corps, die sind ja genau für solche Sachen ausgebildet. Genau. Sind, also.
Ja, das stimmt schon, aber dass dann die generelle Leitung da abgegeben wird, so kurzfristig, ist natürlich vielleicht auch gerade zu so Kompetenzgerangel, wenn die Schlacht losgeht, das brauchst du eigentlich nicht. Aber
ja, sollte im Militär ja eigentlich nicht passieren. Also genau, Shepard hat sich da ja auch eher daneben.
Nee, genau, er hat das hat ja alles zum Glück gut geklappt, bis auf ein paar Reibereien. Bin gespannt dann, wie der dritte Teil ist. Aber nächste Woche springen wir erst wieder rüber zu SG-1. Und zwar beginnen wir da mit der Besprechung der 9. Staffel. Und da geht's interessanterweise auch los mit einem Dreiteiler. Ich weiß nicht, was da gerade los ist, immer die Dreiteiler. Und zwar handelt es sich dabei um Avalon Teil 1, da gibt es noch Avalon Teil 2 und zu Avalon Teil 2 kommt dann noch die Herkunft drauf. Die zählt dann eben mit als Dreiteiler-Gedöns jedenfalls bei stargetwiege.de. Da kommt ein neuer Charakter vor. Wer zugehört hat, wird vielleicht ankündigen, wer das ist, wer noch nicht die Folgen gesehen hat. Und es geht darum, ne, Teal'c ist ja jetzt weg erstmal vom Stargate Center, wie geht's denn da weiter? SG-1, neue Führung, Fragezeichen. Vielleicht so eine Aufbaufolge, so eine Sortierungsfolge. Auch vielleicht Chefpositionen wird man sehen, was da passiert. Also wir sind gespannt, wie sich das ordnet. Es wird auch was gesucht oder auf eine Schatzsuche gegangen. Also da ist viel geboten in der Inhaltsbeschreibung. Ob es auch dann in der Bewertung so ist, das können wir jetzt noch nicht voraussehen. Wir gehen da ganz gespannt dran. Stevie, danke, dass du hier dabei warst und dann bist du ja auch bestimmt bei Teil 3 auch wieder dabei, ne?
Jupp, das ist geplant.
Perfekt, super. Ja, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, gebt uns gerne Feedback, bewertet den Podcast. Wer uns unterstützen will, kann das so tun oder eben über den Kofi-Link. Da braucht man nur PayPal zu. Wer da was geben mal möchte, als Unterstützung. Und ja, ansonsten euch noch einen schönen Sonntag und trinkt viel warme Sachen. Das ist ja jetzt wieder so lange.
Ja, dann. Hasta luego.
I'll be back.
Tschö.
Ciao.